Zeiten wieder Nebel auf. Der Jager trifft den Hors im vollen Lauf. Und die Vögel singen leise ihre Lieder. Die Sonne wird langsam, aber sicher.
Gerhard Altmann live aus dem Kassettenrekorder. Das Kaminfeuer knistert hinter mir, es ist heute quasi als Höllenfeuer verkleidet. Wir gehen mit Elfriede durch die Hölle. So heißt nämlich das neue Buch von Katharina Diewald, die ich mitten im Lockdown getroffen habe. Keine Angst, alle getestet und geimpft und mit Abstand. Mein Name ist Günther Schütter und das ist die dritte Folge des Lesen hoch 100 Podcasts.
Liebe Katharina, trotz deines jugendlichen Alters darf ich dich als die Grande Dame der Literatur und des Theaters im Burgenland bezeichnen. Was bedeutet eigentlich Schreiben für dich?
Ist mir erst in den letzten Tagen wieder durch den Kopf gegangen, diese Frage, weil ich so zwider worden bin. Und dann habe ich mir gedacht, und ich fange dann an zu überlegen, bin jetzt schon in der Midlife-Crisis und ist dieses und jenes, muss ich das ändern, muss ich jenes ändern? Bis dann die Erkenntnis einsickert, nein, es ist jetzt das neue Buch heraus und ich habe noch nicht dieses nächste, wo ich wirklich konsequent dran bin und wo sich schon ein Weg abzeichnet, dass was entsteht. Und das war dann ist so der Pfennig gefallen. Deswegen bin ich so zuwider. Also das ist wirklich, das hängt bei mir total zusammen. Also wenn ich länger nichts schreibe, geht es mir echt nicht gut. Und ich mache es einfach schon, seit ich denken kann. Wirklich, also seit ich zumindest schreiben kann. Mein erstes Elaborat war mit Batex zusammengepickt und da ging es um die Evita Peron, weil meine Tante mir erzählt hat, diese Geschichte von der Evita und dem frühen Tod und hin und her und die Politik und der Erda Peron, der Juan. Und das habe ich alles mit Bleistift oder mit so einem schwarzen Buntstift aufgeschrieben und illustriert und zusammengepickt und seitdem ist es immer weitergegangen.
Das heißt, du schreibst aber schon regelmäßig, also du schreibst, nehme ich mal an, jeden Tag, oder? Oder ist es nur so, wenn du auf ein Projekt hinschreibst, dass das dann immer zügiger geht, oder schreibst deine Gedanken einfach jeden Tag nieder?
Nein, ich schreibe meine Gedanken nicht jeden Tag nieder. Also das ist schon sehr gebündelt, wenn mal was am Laufen ist. Ich schreibe ab und zu so auftragsmäßig Rezensionen für die Presse oder Artikel für die Furche oder so. Aber wenig, eigentlich relativ wenig so Spielereien nebenbei, das ist meistens sehr fokussiert, unter anderem deswegen, weil ich ja auch ein Arbeitsleben abseits des Schreibens führe, / führen muss. Und es zieht halt nach sich, dass der Vormittag blockiert ist mit Schule und auch ein Teil des Nachmittags und dass halt gewisse Dinge erledigt werden müssen. Und dann habe ich den Luxus halt nicht, dass man sich hinsetzt und mal einfach so irgendwas schreibt.
Dein neuer Roman mit Elfriede durch die Hölle führt Elfriede Jelinek, den Flughafen Schwechat und Dante zusammen. Ist Elfriede Jelinek so etwas wie eine Wegbereiterin in deinem Schaffen?
Also ich habe eine ziemlich deutliche Erinnerung daran, wie ich muss so 17, 18 gewesen sein, glaube ich, die Klavierspielerin und Lust gelesen habe. Und wie mich das verstört, beunruhigt und gleichzeitig fasziniert hat, und zwar fasziniert wegen dieses mir vollkommen neuen Umgangs mit Sprache. Und gleichzeitig aber hat sie einfach so, habe ich gespürt, es tut sich so ein existenzielles, so ein schwarzes Loch auf des tragischen Lebens, so. Auch durchaus das gesellschaftlich gedacht. Also diese Geschichten, die da erzählt werden, besonders in Lust, im Vergleich jetzt zur Klavierspielerin, das ja eine sehr individuelle Geschichte ist, aber Lust, das kam mir schon sehr über diese Figurenkonstellation hinaus gültig vor. Und das ist dann schon eher, es hat mich ziemlich deprimiert, kann ich mich erinnern. Und später, so in der Zeit meines Studiums, kann ich mich an ein paar Theaterabende erinnern, die ich gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, weiß ich nicht, ob mich das überzeugt. Kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern. Und jetzt aber, als sozusagen schon wieder ein bisschen älter geworden, finde ich das, was sie macht, unglaublich witzig. Und es erheitert mich und es ist wie tatsächlich wie eine Art von Freundschaft mit diesen Büchern. Und die Idee, sozusagen nach der Frage, wenn Vergil Dante durch die Hölle führt, wer würde denn mich durch die Hölle führen? Und da war ich ziemlich gleich mal bei der Elfriede Jelinek und habe dann halt nochmal intensiv gelesen und bin mit Entzücken draufgekommen, mit welchem schwarzen Humor auch sie sich selbst in ihre Texte hineinschreibt. Also auch ohne Rücksicht auf die eigene Aura oder das eigene Bild, sondern das ist ein wunderschönes, schwarzhumoriges Schreiben über sich selbst.
Hast du sie jemals persönlich getroffen?
Ich habe sie gesehen. Und zwar kommt es eh vor im Buch, ganz am Anfang, im Russischen Kulturinstitut. Ihr Übersetzer war da und hat die Übersetzung von Gier vorgestellt und sie war auch da. Das muss so 20 Jahre circa her sein. Und da habe ich sie gesehen, aus relativer Nähe, aber nein, kennengelernt habe ich sie nie.
Was ja durch ihre Zurückgezogenheit auch schon eine kleine Sensation ist. Und Dante, hat der dich geprägt?
Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Mit 16 habe ich irgendwie mitgekriegt, es gibt so über AFS die Möglichkeit, Trimester im Ausland an einer Schule zu verbringen. Und dann habe ich mich dort halt beworben und habe hingeschrieben, ich will nach Frankreich, zweite Wahl Spanien, dritte Wahl Italien und bitte aufs Land, weil Großpetersdorf also fürchtet sich vor der großen Stadt. Und wohin bin ich hingekommen? Mitten nach Rom. Wunderbar, also eine der besten Zeiten meines Lebens. Und ich war da in einem Mädchengymnasium und kann mich deutlich erinnern an die wöchentliche Dante-Stunde. Also nicht so sehr inhaltlich, aber vom einfach, dass es die gab und auch diese Aura von Dante für die Italiener und Italienerinnen. Und das war natürlich damals noch außer Reichweite, also vor allem vom Italienischen her. Und habe mich aber jetzt mal grundsätzlich ins Italienische verliebt als Sprache. Und dann, 2013, waren wir auf Urlaub irgendwo in der Toskana und ich habe so eine Taschenbuchausgabe mitgehabt von Inferno. Und dann habe ich mir so, weil ich mir nämlich so vage gedacht habe, Jugendbuch, irgendwie so Motive aus dem Inferno und das soll während eines Nachtflugs passieren. Und dann habe ich dieses Buch angefangen durchzublättern und es war so Italienisch, Englisch und dann habe ich mir gedacht, na, also das muss ich zuerst ein bisschen selber übersetzen. Und dann habe ich im Urlaub ein Kapitel pro Tag übersetzt, also so Gachold. Und das habe ich dann war es angefangen, dann habe ich das halt fertig gemacht und habe über 2 Jahre immer wieder dran, in 5 Durchgängen dran gefeilt. Und dann ist es herumgelegen, weil das sowas zu publizieren ist nicht schwierig. Es hat dann ein Wiener Gymnasium hat im Bunker im Park, im Anne-Carlsson-Park im 9. so eine kondensierte Fassung davon als Theaterstück aufgeführt. Und jetzt im vergangenen Sommer, weil heuer ja der 700. Todestag von Dante ist, konnte ich die Furche überreden, dass sie meine Übersetzung als Podcast bringt. Jeden Tag ein Canto, also ein Gesang, bis zum Todestag am 14. September. Und das hat funktioniert, ich war super glücklich. Und die Zusammenschau ist voriges Jahr entstanden, als ich in Quarantäne saß im Herbst. Und mir gedacht habe, und irgendwie hat es mich gebissen. Und es ist dann losgegangen, dann habe ich das an den Verlag geschickt, das, was ich halt gehabt habe. ob das was ist, und die haben gesagt, ja, und dann habe ich es halt fertig geschrieben.
Am Anfang steht in deinem Buch, was in Wikipedia über Tante steht. Darf man alles glauben, was in Wikipedia über Tante steht?
Ich weiß jetzt nicht durchgehend, was in Wikipedia über Tante steht, aber ich würde mal grundsätzlich, finde ich, dubito ergo sum ist eine durchaus valide Lebenseinstellung. Wobei, also als ich angefangen habe zu studieren, kann ich mich erinnern, hat eine große Skepsis geherrscht gegenüber Wikipedia, wie das aufgekommen ist. Aber ich glaube, mittlerweile wird das schon immer besser, und wenn die Quelle dein Freund ist und du in der Lage bist, die Quelle und das Quellenverzeichnis mitzudenken, dann spricht ja nichts dagegen. Aber also schöne Lektüre ist es keine.
Also nicht mehr die klassische Bullshit-Ära, so wie sie früher bezeichnet wurde. Also.
Nein, Marjorie the Talking Trash Heap.
Was glaubst du, würde Dante über das Burgenland sagen?
Ja, ich glaube, es würde ihm von der Form her gefallen. Erstens ist es unten ein Stiefel und zweitens hat es ja in der Mitte diesen Trichter bei Sigles. Und die Hölle ist ja auch ein Trichter. Also vielleicht ist das Nordburgenland die Hölle und das Südburgenland ist Italien einfach, fertig, aus.
Und bei Sigles fängt es an. Du bist ja im Burgenland aufgewachsen. Ist das Burgenland sowas wie Heimat für dich?
Ja, weil also durch diesen Italienaufenthalt, wie ich dann heimgekommen bin, da war ich in der 7. Klasse und habe beim Zurückkommen wirklich einen veritablen Kulturschock gehabt, weil mir meine Umgebung hier auf einmal irrsinnig kalt und kaltherzig vorgekommen ist im Vergleich zu diesen überschäumenden Italienern. Und ich habe dann eine Zeit lang so eine richtige insgesamte Österreich-Abneigung gehabt. Und meine ersten Freunde waren eigentlich allesamt Ausländer. Und der Zeitpunkt, wo ich mich dann ins Burgenland verliebt habe, wirklich, hängt zusammen mit dem Oho. Mit dem persönlichen Zusammenkommen mit Menschen aus dem Oho und mit den Kreisen, die ich dann gezogen habe durchs Burgenland. Plötzlich ist man herumgekommen, plötzlich hat man eben Orte gesehen, wie zum Beispiel Bild ein und das Geschichtenhaus. Eisenstadt, ich war vorher noch nie bewusst in Eisenstadt und bin hin und her gefahren und rauf und runter, Kuga, Süden, Norden, alles. Jellymühle, diese Orte haben sich plötzlich eröffnet für mich. Und erst durch das eigentlich kann ich jetzt sagen, ja, das Burgenland ist eine Heimat für mich.
Literatur und Theater sind ja untrennbar miteinander verbunden. Man könnte sagen, dass das jeweils eine der Nährboden für das andere ist. Also werden beide Themen, also Literatur und Theater, im Burgenland ausreichend gewürdigt?
Also, jetzt stellt sich mal die Frage, was eine Würdigung ist. Ja? Meines Wissens, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, gibt es im Bezirk Güssing zum Beispiel keine Buchhandlung mehr. Jennersdorf bin ich mir nicht mehr sicher. Oberwart fängt schon wieder an, okay, gibt es. Es gibt nicht wirklich, ich schätze die Regionalzeitungen, das ist wichtig, dass es sie gibt, aber eine echte Literaturkritik zum Beispiel gibt es mit der Ausnahme, dass der Wolfgang Millendorfer ab und zu über Theaterstücke und Bücher schreibt, aber abgesehen davon gibt es das nicht mehr. Es gibt eine Kulturredaktion im Burgenland, die hervorragend arbeitet, und ich bin dankbar, dass es das gibt. Es gibt Kulturinitiativen, aber Es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Gange, die würde ich jetzt gar nicht so auf das Burgenland beschränken. Man geht in eine Gymnasium-Oberstufe hinein, man fragt die Kinder, also die Jugendlichen, was sie lesen. Es ist Schweigen im Walde. Kennt ihr österreichische Autoren und Autorinnen? Dann wird noch weiter geschwiegen und irgendwer fiepst dann Köllmeier. Wir leben in einer Zeit, in der andere Medien an Bedeutung gewinnen. Das mag jetzt gut oder schlecht sein, ich mag das gar nicht beurteilen, aber das Lesen an sich geht zurück, auch im Zusammenhang damit, dass man sich einbildet, man muss eine Zentralmatura auflegen und in der Zentralmatura muss alles vergleichbar sein und Literatur ist dann nur mehr der Stichwortgeber für irgendwelche Textsorten. Mir wurde erzählt von Buchhändlern, Eltern regen sich auf, weil ihre Kinder in der Oberstufe Goethe lesen müssen. Wozu brauchen sie das? Jetzt könnte man den Deckel aufmachen, ja, wozu brauchen wir die alten, toten, weißen Männer? Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass etwas gelesen werden muss und verlangt wird, das eventuell schwierig ist. Also ich glaube nicht, dass das Gegenargument der Eltern wäre, dass die Kinder was Zeitgemäßes lesen sollen, weil das... Das sagen sie ja nicht dazu. Das wollen sie auch nicht. Sie wollen den Streamline zur Matura, weil alles heutzutage in Kasteln abgepackt werden muss und alles muss ein Schild haben und alles muss ein Regelwerk haben und die Literatur passt da halt nicht hinein. Weil Gott sei Dank ist die Literatur an sich einmal zweckfrei und da, um zu fliegen. Ja? Und wenn auf den Postern von den Büchereien draufsteht, Lesen ist Abenteuer im Kopf, ja, unterschreibe ich. Aber das kann doch nicht sein, dass man dann das an den Schulen ins Private verlagert, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also wir müssen schon auch überlegen, wie wir diese Art von Fliegen können überhaupt fördern unter den Jungen. Das ist eigentlich mein beschäftigt mich als Lehrerin immer wieder.
Was aber eigentlich witzig ist, dass der Trend dahin geht, dass es gerade bei den Buchveröffentlichungen immer mehr Veröffentlichungen jedes Jahr gibt, aber immer weniger Leser. Das ist irgendwie ein komischer Trend jetzt einmal. Was mich gleich zur nächsten Frage überleitet, am Umschlagtext eines Buches steht, als Beschreibung eine Chronik des gegenwärtigen Österreich mit all seinen Sündern. Wie siehst du das gegenwärtige Österreich?
Ach Gott, wie sehe ich das gegenwärtige Österreich? Naja, traurig. Also, ich habe den Eindruck, dass vor allem die politische Bühne wirklich eine Bühne geworden ist, wo Rollen eingenommen werden, aber wo niemand auf die Idee kommt, Leadership an den Tag zu legen, die sowas auch verdient. Vielleicht war es früher auch eine Bühne, ich weiß es nicht, aber ich bilde mir ein, dass es schon dass Menschen anderen Formats unterwegs waren in diesem Metier. Aber vielleicht verkläre ich da was, ich weiß es nicht. Wir erleben, dass gerade hier wir uns einer vierten Welle beugen müssen. Jetzt ist wieder alles zu. Man kann nirgendwo hingehen, auch in keine Buchhandlung. Anderswo haben Menschen sich impfen lassen. Anderswo glauben sie nicht, dass sie sich mit einem Pferdeentwurmungsmittel vor dieser Krankheit retten können. Hierzulande feiert das fröhliche Urstände und an der Stelle möchte ich gerne erzählen, ich habe leider diese Karikatur nicht wiedergefunden. Es gibt, ist mir mal untergekommen, im Völkischen Beobachter aus den späten 30er Jahren eine Karikatur, wo eine arische Frau ihr Kind wegzieht von einem deutlich als jüdisch kenntlichen Arzt, wie die Nazis halt Juden gezeichnet haben. Der hat eine Spritze in der Hand und oben drüber steht Impfung. Also es geht darum, den reinen deutschen Volkskörper zu bewahren, von dem, was die Juden sich halt ausgedacht haben. So dick das Nazi-Hirn und diesen Vibe, dessen Ausläufer, ich hoffe, es sind Ausläufer, und das hört tatsächlich irgendwann auf, das spüren wir jetzt. Und dann marschieren halt die Herrschaften, die eigentlich... eventuell sogar vor Gericht gehören würden, punkto Verbotsgesetz, mit ein paar Leuten, die schon verzweifelt sein mögen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es Existenzen gegeben hat, die jetzt wirklich in schwerster Schieflage sind im vierten Lockdown. Aber man muss sich dann schon überlegen, mit wem Hand in Hand ich mich auf die Straße begebe, um zu demonstrieren. Und das finde ich schon massiv ekelhaft. Und das gibt es in anderen Ländern so nicht. Und dann denke ich mir wieder, du Felix Austria, ja, was haben wir angestellt? Wie gibt es das? Wo haben wir noch nicht genug darüber geredet? Weil die Spanier haben auch eine rechte Diktatur hinter sich, eine lange. Warum haben die das geschafft und wir nicht? Ja, Amen.
Vielleicht würden den Leuten ja mehr Lesen und Theaterbesuche gut tun. Das Burgenland hat ja als einziges Bundesland leider kein Landestheater. Würdest du dir ein eigenes wünschen?
Also was ich mir nicht wünsche, ist ein Kobel in Eisenstadt, wo Landestheater draufsteht. Weil das könnte jetzt rein theoretisch auch das Kulturzentrum sein. Und wir wissen alle, welche Kost es zu sehen gibt in den burgenländischen Kulturzentren. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das erfüllt den ureigensten Zweck von Theater, nämlich nicht die Schenkelklopfer-Unterhaltung von irgendwelchen deutschen Wandertheatern, sondern das Medium für die Gesellschaft, wo Themen in den Raum geworfen werden, in den Zuschauerraum, und man bewegt etwas. Ich sage nicht, dass eine Theatervorstellung einen Menschen jetzt total verändern kann. Aber wir schwimmen so in unseren Diskurswelten. Und die Diskurse, die uns umgeben, machen uns ja mit. Und das, was wir im Theater begegnen sollen eigentlich, ist ein Input in diese große Diskursmasse, die uns formt, die unsere Gedanken formt, ergo unsere Handlungen dann formt. Und wenn jemand wie die Petra Piuk zum Beispiel einen Stückauftrag kriegt, wo nochmal aufs Tapet kommt, dass es in Oberwart in den 30er Jahren die sogenannte Zigeunerkonferenz gegeben hat, wo tatsächlich überlegt worden ist, was machen wir mit denen? Schicken wir sie auf die Insel im Ozean? Sterilisieren wir sie? Punkti, punkti. Sowas gehört auf die Bühne und auf der Bühne ausverhandelt. Es gehört angeschaut. Ja, und dann steht man halt nachher beisammen und trinkt halt seinen Premierensekt. Das gehört auch dazu. Aber es ist im Prinzip ein Diskursraum, der sich da öffnet. Und da ist es nicht das Haus, wo der Name draufsteht. Wir bemühen uns ja über die Theaterinitiative Burgenland, jährlich zumindest zu einer Produktion zu kommen, nämlich sie auch auf die Beine zu stellen und mit dieser Produktion durch dieses langgestreckte Burgenland unterwegs zu sein, weil kein Jenersdorfer wird nach Eisenstadt ins Landestheater fahren. Das geht sich einfach nicht aus. Das sind was, 200 Kilometer oder so. Das spürt's nicht. Da müssen andere Formate her. Wir versuchen es mit der Theaterinitiative Burgenland. Solange es ausreichend finanziert ist, machen wir das. Mit wir, sage jetzt noch dazu, die Initiative ging aus von Peter Wagner, der 2014 ein Konzept vorgelegt hat, 7 Uraufführungen in 7 Jahren, wo es um genau das geht, Land auf, Land ab, eine Produktion ist unterwegs und das OHO als der Think Tank und auch die, wie nennen die Deutschen das, die Exzellenzuniversität oder Songs oder Elite oder wie, da gibt es irgend so ein Wort, also die, dort der Ort, wo man sich auskennt, wo die Technik auf dem letzten Stand ist, wo die Leute drauf geschult sind, wo man den Theaterblick hat. Der Peter Wagner ist ein Theatertier, der hat das angestoßen. Wir haben im Verlauf eben 2014 bis jetzt diese 7 Jahre auch versucht, und es ist uns natürlich auch gelungen, andere Leute in die Regie zu holen. Die Angelika Messner zum Beispiel, die Katrin Hammerl, die jetzt am Schauspielhaus Basel ist, den David Kleindl, weil es ja auch darum geht, die nächste Generation sozusagen machen zu lassen und auch dieses Werkel nutzen zu lassen und ihre Stimme einzubringen. Also es ist sicher noch viel zu tun. Ein Haus in Eisenstadt ist es nicht, was wir wollen.
Es ist unglaublich, aber Wordesburgenland ist das längste Bundesland. Also, das wird ja bei aller Kleinheit immer vergessen. Also das sind ja, glaube ich, in Summe fast 400 Kilometer, wenn man nicht alles täuscht, von Jennersdorf bis Gizeh, was ja eigentlich eine Weltreise ist, wenn man noch dazu denkt, was für öffentliche Verkehrsmittel das gibt. Also wahrscheinlich muss man in Oberpullendorf übernachten, wenn man öffentlich noch von Jennersdorf nach Gizeh fährt. Aber es ist ein besonderes Jahr für die Literatur, wie wir heute schon gehört haben, mit dem Dante-Jubiläum, mit dem 75. Geburtstag von Elfriede Jelinek, dem 100. Geburtstag von H.C. Hartmann. Was wünschst du diesem Burgenland zum 100er, im speziellen Fall für Literatur und Theater?
Ach Gott, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass das Burgenland seinen Weitblick behält. Es grenzt an drei andere Länder, mit denen es eine enge historische Entwicklung teilt. Ich wünsche mir den lebendigen Austausch mit allen dreien dieser Länder, sowohl in unseren Vereinen und Organisationen als auch privat, und damit meine ich nicht den Zahnarzt in Mosch und Magyarovar, sondern wirklich Freundschaften, auch auf professioneller Ebene, die man pflegt, und Leute, die man einlädt, aus den Künsten, aus der Literatur. Den Austausch wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, als Grenzland einen gangbaren Weg zu finden, wie man wirklich menschlich und auf Augenhöhe mit Menschen umgeht, die zu uns kommen, aus Notsituationen heraus. Ich wünsche mir auch von diesen Menschen, dass sie sich auseinandersetzen mit dem, was sie vorfinden, und nicht verharren, wie sage ich das jetzt so, dass es nicht blöd klingt, in Vorstellungen, die vielleicht eher kompatibel sind mit dem, wie Männer hier in den 50er Jahren auf die Welt geschaut haben. Ich wünsche mir viele, viele mutige, zupackende Lehrerinnen und Lehrer, die die Literatur in ihren Herzen haben, weil dort fängt es an. Ich wünsche mir, dass die Buchhandlungen durchhalten, dass es vielleicht neue Leute gibt, die auch auf Ideen kommen, wie die Emmas im Mittelburgenland, auch wieder was auf die Beine zu stellen im Südburgenland, ganz unten im Zipfel. Wer weiß, was kommt. Ich wünsche mir, dass wir die Theaterinitiative mit Power und ausreichender Unterstützung weiterführen können. Ich wünsche mir, dass alle, die was angefangen haben, es auch weitermachen. Zum Beispiel die Energie Burgenland ihren Literaturpreis. Ich wünsche mir, dass es ein ordentliches Landesstipendium für Literatur gibt. In Wien gibt es ein Stipendium, wo man, ich glaube, im Monat 1.100 Euro kriegt, ein Jahr lang. Sowas bitte gehört auch im Burgenland ausgeschrieben. Wir sind, also ich zumindest, habe meinen Hauptwohnsitz im Burgenland. Ich darf mich in Wien gar nicht bewerben. Im Burgenland sind es je nach Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Euro, und damit, also Hand aufs Herz, damit kann ich kein Buch schreiben, wenn ich nicht nebenbei noch woanders arbeiten will. Ein Buch dauert zwischen, je nachdem, 1 bis 3 Jahren Arbeit. Es dauert länger, wenn ich nebenbei arbeiten gehen muss. Ich habe nichts gegen arbeiten gehen. Das hat schon was, und man wird vielleicht weniger betriebsblind. Aber wenn das Burgenland möchte, dass hier Literatur produziert wird, also das Land Burgenland als Regierung Burgenland, dann gehört das finanziert. Wir wären sehr dankbar, es wäre sehr notwendig. Literatur ist ein, ja, da gab es vor ein paar Jahren eine Studie, das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines österreichischen Autors ist 2.000 Euro im Jahr. Also dann kann man sich das ausrechnen, was das bedeutet. Und es ist Arbeit, es ist nicht einfach nur, man setzt sich hin und es flutscht. Es ist wertvoll, es sollte unterstützt werden. Ich träume weiter davon. Ich werde das auch so, ich kann in meinen Funktionen, bin ja auch die Vorsitzende des Burgenländischen Painclubs seit 7 Jahren. Ich werde mein Bestes tun, dass das so weitergeht und besser noch wird.
Und vor allem wünschen wir uns, dass der Bezirk Güssing eine Buchhandlung bekommt. Du hast schon einiges erwähnt, aber was sind deine Pläne und Vorhaben für die nächsten Monate? Man weiß ja noch nicht genau, wie es weitergehen wird, aber und um deiner Zwiderheit entgegenzuwirken, ist ein neues Buch geplant?
Ja, es ist, zwei Sachen sind geplant. Über eines hülle ich mich noch in Schweigen und das andere ist wieder ein Roman, an dem ich eh schon länger dran bin. Und zwei Bücher sind mir jetzt dazwischen gekommen, nämlich die Elfriede eben und davor Macbeth Melania, das auch so ein Zufallsbuch war. Das ist halt einfach gekommen. Aufgrund eines aktuellen Themas. Und weil es halt, es hat mich wirklich, das ist, ich weiß nicht, man setzt sich hin und man fängt an, weil es gerade da ist. Und weil man halt eine Idee hat und das probiert man aus und dann hebt es ab. Und da habe ich schon länger eine Geschichte in Arbeit über einen Burgenland-Auswanderer der 20er Jahre, der aber nicht so wie die meisten Auswanderer aus dem Burgenland in der Nähe von Chicago oder in Pennsylvania landet, sondern in Hollywood. Und das ist jetzt eine Zeit lang liegen geblieben. Und wenn das so weitergeht, wird es wahrscheinlich relativ dick. Schauen wir mal, aber das ist jetzt das Nächste, was ansteht.
Das heißt, es kommt eine sehr glückliche, arbeitsintensive Zeit auf dich zu.
Ja, ich hoffe das doch sehr, ja.
Mit Elfriede durch die Hölle ist im Millener Verlag erschienen und für meine Begriffe sehr lesenswert. Danke, dass Sie bis jetzt so zahlreich unseren Podcast gehört habt. Macht es das weiterhin. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Land Burgenland, dass unser Projekt im Rahmen von Wir sind 100 unterstützt wird. Alle Infos über Lesenhoch 100 gibt es auf unserer Homepage www.lesenhoch100.at. Die Linkliste zu einigen Buchhandlungen habe ich euch in den Showlinks verlinkt. Kauft und schenkt Bücher zu Weihnachten und verfolgt unsere Kanäle. Das Buch von Katharina Diewald kann man nämlich gewinnen. Und jetzt, Gerhard, spiel's fertig. Avidere. Langsam
steigen wieder Nebel auf. Der Jäger trifft den Hase im vollen Lauf.